Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Ich bin überzeugt, dass Gott die Welt nicht nach dem Zufall ordnet. Er würfelt nicht. Albert Einstein.
Herbst 1964. Ein Hörsaal an der Cornell University im Bundesstaat New York. Vor Studierenden, Professoren und neugierigen Zuhörern steht Richard Feynman. Physiker, Nobelpreisträger, leidenschaftlicher Erklärer. Es sind die Messenger Lectures, später veröffentlicht unter dem Titel The Character of Physical Law. Feynman spricht über Zufall, über Münzwürfe, über den torkelnden Weg eines Betrunkenen. Über das Doppelspaltexperiment, jenes Experiment, das zeigt, dass die Natur im Innersten nicht dem folgt, was unser Alltagsverstand erwartet. Er erklärt, dass einzelne Ereignisse nicht vorhersagbar sind und doch ihre Wahrscheinlichkeit mit erstaunlicher Präzision berechnet werden können. Damit berührt er eine Frage, die weit über die Physik hinausgeht. Ist die Welt im Kern festgelegt oder entsteht Ordnung gerade aus Unbestimmtheit? Diese Spannung zwischen Gesetz und Offenheit, zwischen Berechenbarkeit und Möglichkeit hat Feynman nie als Mangel verstanden. Im Gegenteil, für ihn lag die Größe der Natur gerade darin, dass sie sich nicht in einfache Gewissheiten zwingen lässt. Was ihr nun hört, ist eine moderne, frei inspirierte Zusammenstellung von Gedanken Richard Feynmans zur Quantenmechanik, Wahrscheinlichkeit und Ungewissheit, basierend auf diesem aber auch auf anderen Vorlesungen und Schriften, jedoch nicht wortgetreu einem einzelnen historischen Vortrag entnommen. Die deutsche Fassung wurde von Hanna mit Hilfe einer Transkript-KI erstellt und von mir lektoriert und sprachlich überarbeitet. Der Titel dieser Bearbeitung lautet: Wahrscheinlichkeit und Ungewissheit. Die quantenmechanische Sicht der Natur. Ständig passiert etwas Merkwürdiges, was in deinem Gehirn vor sich geht. Während du in deinem Leben voranschreitest, führt ein Teil von dir Simulationen von Dingen aus, die niemals geschehen sind. Was wäre, wenn ich diesen anderen Job angenommen hätte? Was wäre, wenn ich jemand anderes geheiratet hätte? Was wäre, wenn ich etwas anderes gesagt hätte? Dein Geist spielt dieses Spiel ständig, immer und immer wieder. Und hier ist das Seltsame. Du kannst ihn nicht dazu bringen, aufzuhören. Nicht dauerhaft. Warum? Warum besteht dein Gehirn darauf, Wege zu erkunden, die du nie gegangen bist? Ich habe Studierende Prüfungen schreiben sehen und ich kann es in ihren Gesichtern ablesen. Sie denken nicht nur über das Problem vor ihnen nach, ein Teil ihres Geistes ist anderswo. Was wäre, wenn ich letzte Nacht mehr gelernt hätte? Was wäre, wenn ich den anderen Kurs gewählt hätte? Was wäre, wenn ich früher zu Bett gegangen wäre? Das Gehirn wälzt diese Alternativen immer hin und her, selbst wenn es Arbeit zu verrichten hat. Und hier eine verblüffende Erkenntnis. Dein Gehirn ist nicht kaputt. Es tut genau das, was die Natur tut. Das Universum stellt ständig die Frage, was wäre, wenn? Am Ende dieses Vortrags wirst du vielleicht verstehen, warum Zufälligkeit kein Chaos ist. Du wirst sehen, warum die Was-wäre-wenn-Frage der Kern dessen ist, was die Natur ausmacht. Und du wirst vielleicht Frieden schließen mit der Ruhelosigkeit deines Geistes. Einige von euch denken vielleicht: Feynman, was hat Physik mit meinen ängstlichen Gedanken um 3 Uhr morgens zu tun? Und ich würde sagen, alles. Alles. Denn die Art und Weise, wie die Natur berechnet, was als nächstes geschieht, ist nicht so verschieden von der Art und Weise, wie unser Gehirn berechnet, was hätte geschehen können. Lasst mich mit etwas Einfachem beginnen. Einer Münze. Du wirfst diese Münze, Kopf oder Zahl. Und bevor sie landet, welche Seite wird sich zeigen? Kopf oder Zahl, das eine oder das andere, werden die meisten sagen. Wir wissen nur nicht, welche Seite genau sich nach diesem Wurf zeigen wird. Das scheint vernünftig, oder? Die Münze wird definitiv Kopf oder definitiv Zahl sein. Und unsere Unwissenheit ist nur eine Lücke in unserem Wissen. Aber ist das wirklich wahr? Lass mich etwas tiefer gehen, denn es hat Bedeutung. Du wirfst die Münze. Dein Daumen übt eine Kraft aus. Die Münze verlässt deine Hand, nun rotierend, während sie steigt und anschließend fällt. Sie rotiert, sie taumelt. Die Luft wirbelt um sie herum und erzeugt kleine Wirbel. Vielleicht gibt es eine winzige Brise aus dem Belüftungssystem. Vielleicht ist jemand vorbeigegangen und hat einen Luftwirbel ausgelöst. All diese Faktoren werden theoretisch von der Physik beherrscht, gemäß der Newtonschen Gesetze, gemäß der Gleichungen der Strömungsdynamik. Im Prinzip nichts Geheimnisvolles. Wenn du einen hinreichend leistungsfähigen Computer hättest und hinreichend präzise Messungen der Anfangsbedingungen anstellen könntest, wäre möglich, exakt vorherzusagen, auf welche Weise die Münze landen würde. Dies ist, was wir Laplacischen Determinismus nennen, benannt nach dem französischen Mathematiker Pierre-Simon Laplace. Er stellte sich eine gewaltige Intelligenz vor, die die Position und den Impuls jedes Teilchens im Universum kennt. Eine solche Intelligenz, so argumentierte Laplace, könnte die gesamte Zukunft vorhersagen. Für einen solchen Intellekt wäre nichts unsicher. Die Zukunft wäre ebenso vorhersagbar wie die Vergangenheit. Lasst uns sorgfältig darüber nachdenken. Du wirfst die Münze, sie taumelt durch die Luft. In jedem Augenblick rotiert sie, dreht sich, stößt gegen winzige Luftströmungen. Wenn du die exakte Kraft deines Daumens kennen würdest, den exakten Winkel, den exakten Luftdruck, das exakte alles, könntest du das Ergebnis vorhersagen? Vom Prinzip her würden viele Menschen sagen, ja. Die Münze ist ein klassisches Objekt, sie folgt Newtons Gesetzen. Bei allumfassender Information wäre die Zukunft vorherbestimmt. Das ist das Uhrwerk-Universum. Man zieht es auf, man lässt es laufen und alles, was geschieht, ist erwartbar und vorherbestimmt. Keine Überraschungen, keine echten Was-wäre-wenns. Nur das Entfalten dessen, was seit Ewigkeiten bestimmt ist. So dachten wir, dass die Welt funktioniert, und für viele Situationen ist das zutreffend, im Sinne einer sehr guten Annäherung. Ich kann vorhersagen, wo ein getretener Ball landen wird. Ich kann berechnen, wann der Mond aufgehen wird. Es lässt sich ermitteln, wie sich eine Brücke unter einer bestimmten Last verhalten wird. Das Uhrwerkbild ist enorm nützlich. Die ingenieurtechnischen Errungenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts wurden auf diesem Fundament gebaut. Dampfmaschinen, Telegraphen, Eisenbahnen, Gebäude, die nicht einstürzen. All dies beruhte auf der Annahme, dass die Natur vorhersagbar ist, dass Ursache zuverlässig zu Wirkung führt, dass dieselben Anfangsbedingungen immer dasselbe Ergebnis hervorbringen. Soweit so klar. Für Alltagsobjekte, für makroskopische Dinge funktioniert das wunderbar. Du kannst einen Ball 1000-mal treten und seine Flugbahn 1000-mal messen und Newtons Gleichungen werden deine Beobachtungen mit außerordentlicher Präzision treffen. Das Uhrwerk-Universum ist nicht falsch, es ist nur unvollständig. Denn es gibt einen Haken, einen subtilen Haken, den niemand bis ins 20. Jahrhundert vermutete. Aber dann entdeckten wir etwas Beunruhigendes. Mit der Betrachtung der kleinen Dinge, Atome, Elektronen und Photonen, brach das Uhrwerk zusammen. Nicht, weil uns Information fehlte, nicht, weil unsere Instrumente zu grob waren. Die Zufälligkeit schien fundamental zu sein, eingebaut, irreduzibel. Dies geschah nicht über Nacht. Es brauchte Jahrzehnte von Experimenten, Jahrzehnte von Überlegungen, Jahrzehnte, die sich brillante Menschen am Kopf kratzten und sagten, das kann nicht richtig sein. Schauen wir auf den radioaktiven Zerfall. Du hast ein Atom Uran. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird dieses Atom zerfallen. Es wird Teilchen ausstoßen und sich in ein anderes Element verwandeln. Wann wird das geschehen? Niemand weiß es. Nicht, weil wir nicht sorgfältig genug gemessen hätten. Nicht, weil es eine verborgene Uhr im Innern des Atoms gibt, die herunterzählt. Das Universum entscheidet nicht vorherstimmbar. Das Beste, was wir tun können, ist eine Wahrscheinlichkeit anzugeben, eine Halbwertszeit. In einer bestimmten Zeitspanne wird die Hälfte der Atome zerfallen sein. Aber welche Hälfte, das ist zufällig. Wahrhaftig irreduzibel zufällig. Dies beunruhigte die Wissenschaft enorm. Einstein hasste das. Eines seiner berühmtesten Zitate lautet: Gott würfelt nicht. Er glaubte bis zum Ende seines Lebens, dass es hinter der Unbestimmbarkeit ein tieferes Uhrwerk geben müsse, einen verborgenen Mechanismus, den wir noch nicht gefunden haben. Die Zufälligkeit, dachte er, sei nur unsere Unwissenheit verkleidet in schicke Mathematik. Einstein war gewiss kein einfacher Mann und seine Einwände waren keine einfachen Einwände. Er winkte nicht einfach ab und sagte, es fühle sich falsch an. Er konstruierte brillante Gedankenexperimente. Er untersuchte die logische Struktur der Theorie. Er testete die Quantenmechanik mit all der intellektuellen Kraft, die er hatte. Und die Quantenmechanik überstand seine Überprüfungen jedes Mal. Jedes einzelne Mal. Und hier ist der Punkt. Jedes Experiment, das wir jemals dahingehend durchgeführt haben, deutet darauf hin, dass Einstein in diesem speziellen Punkt falsch lag. Nicht falsch bezüglich der Relativität, nicht falsch bezüglich des photoelektrischen Effekts, aber falsch bezüglich der Würfel. Die Natur scheint tatsächlich zu würfeln und sie ist sehr gut darin. Aber lasst uns das langsam angehen. Ich möchte nicht missverstanden werden, wenn ich sage, dass die Natur würfelt. Ich meine nicht, dass alles möglich ist. Die Würfel sind gezinkt. Gezinkt auf sehr spezifische Weise. Die Regeln, die besagen, wie die Würfel gezinkt sind, das ist, was wir die Gesetze der Physik nennen. Die Natur ist nicht zufällig im Sinne von chaotisch oder unvorhersagbar. Sie ist zufällig im Sinne davon, wirklich offen für mehrere Möglichkeiten zu sein. Lass mich das anhand eines Bildes verdeutlichen. Stell dir einen betrunkenen Mann vor, der eine Bar verlässt. Er lehnt an einem Laternenpfahl und will nach Hause. Aber er ist so betrunken, dass jeder Schritt, den er macht, zufällig ist. Er könnte einen Schritt nach vorne machen. Er könnte einen Schritt nach hinten machen. Jeder Schritt hat nichts mit dem Schritt davor zu tun. Er steuert scheinbar nirgendwo hin. Um noch präziser zu sein, in jedem Moment wirft unser betrunkener Freund eine mentale Münze. Kopf, er geht nach rechts. Zahl, er geht nach links. Ein Schritt nach dem anderen. Jeder Schritt ist unabhängig. Die Münze hat kein Gedächtnis. Sie weiß nicht, was zuvor passiert ist. Sie kümmert sich nicht darum, wohin der Betrunkene gehen möchte. Nun könnte man denken, dass dieser arme Kerl niemals irgendwo ankommen wird. Nach 100 getätigten Schritten, wo wird er sein? Hier ist das Schöne in dieser Betrachtung. Im Durchschnitt wird er genau dort sein, wo er losgegangen ist. Die erwartbare Position ist null. Vorwärts und rückwärts heben sich auf. Wenn du 1000 betrunkene Männer nehmen würdest, alle am selben Laternenpfahl beginnend, alle ihre mentalen Münzen unabhängig werfend und du würdest ihre Positionen nach 100 Schritten mitteln, der Durchschnitt wäre null. Die Hälfte wäre rechts, die Hälfte wäre links. Und alles gleicht sich aus. Aber wenn du eine andere Frage stellst, wenn du fragst, wie weit vom Laternenpfahl er wahrscheinlich entfernt sein wird, dann ist die Antwort nicht null. Obwohl sich positive und negative Schritte im Durchschnitt aufheben, wächst die Entfernung gemäß der Kraft, die benötigt wird, um Masse zu beschleunigen. Die physikalische Einheit lautet hier N. Er hat sich typischerweise um eine Entfernung bewegt, die proportional zur Quadratwurzel von n ist. Nicht einfach n, nicht n Quadrat, die Quadratwurzel von n. Lass mich das erklären, denn es ist wichtig. Die durchschnittliche Position ist 0, aber die durchschnittliche Entfernung vom Startpunkt ist proportional zur Quadratwurzel der Anzahl der Schritte. Das ist bemerkenswert. Es bedeutet, dass zufällige Bewegung dich trotzdem irgendwo hinbringt. Nur nicht sehr effizient. 100 zufällige Schritte bringen dich ungefähr 10 Schritte weg von dem Ort, an dem du begonnen hast. 1000 zufällige Schritte bringen dich ungefähr 30 Schritte weg. Das Umherwandern summiert sich, aber langsam. Bedenkenswert, was das bedeutet. Wenn du 100 Schritte vom Laternenpfahl entfernt sein willst und du geradeaus gehen könntest, würde es dich 100 Schritte kosten. Aber wenn du zufällig gehst, kostet es dich im Durchschnitt 10.000 Schritte. Zufälliges Gehen ist für diese bestimmte Entfernung etwa 100 Mal weniger effizient als gerichtetes Gehen. Nun, hier etwas noch Interessanteres. In einer Dimension, auf einer geraden Linie, wird der Betrunkene schließlich zum Laternenpfahl zurückkehren. Wenn man ihm genug Zeit gibt, wird er zurückstolpern, wo er begonnen hat. Das ist garantiert. Wahrscheinlichkeit 1. In zwei Dimensionen, auf einer flachen Ebene, ist dasselbe wahr. Der Betrunkene, der zufällig torkelt, wird schließlich nach Hause zurückkehren. Es könnte lange dauern, aber es wird geschehen. Aber in drei Dimensionen, fliegend durch den Raum, wird der Betrunkene wahrscheinlich niemals zurückkehren. Er wird ins Unendliche hinauswandern. Er wird niemals zurückkommen. Ist das nicht seltsam? Die Anzahl der Dimensionen verändert, ob Zufälligkeit dich nach Hause bringt. Dieser Spaziergang unseres Betrunkenen, dieser zufällige Spaziergang, wie wir ihn nennen, stellt sich als allgegenwärtig in der Natur heraus. Die Bewegung von Rauchpartikeln in der Luft, die Diffusion von Parfüm durch einen Raum, die Art und Weise, wie sich Wärme durch ein Metall ausbreitet, die Art und Weise, wie Preise in einem Markt schwanken, die Art und Weise, wie Gene durch eine Population driften. Zufällige Spaziergänge sind eines der fundamentalsten Muster in der gesamten Physik, ja in der gesamten Wissenschaft. Und hier wird es interessant für unsere Was-wäre-wenn-Gehirne. Wenn du über die Vergangenheit nachdenkst und dich fragst, was wäre wenn, dann führst du im Wesentlichen dein Leben rückwärts durch eine Art Zufallspfadanalyse. Du fragst, von all den Wegen, die hätten dazu führen können, dass ich jetzt hier bin, welche waren wahrscheinlicher, welche waren weniger wahrscheinlich? Welche winzigen Anstöße hätten mich auf eine völlig andere Bahn schicken können? Dein Gehirn betreibt Wahrscheinlichkeitstheorie, nicht formal natürlich, aber intuitiv. Es erkundet den Raum möglicher Geschichten. Lass mich von etwas Seltsamerem erzählen, viel Seltsamerem. Wenn wir auf das sehr Kleine schauen, auf die Quantenmechanik, sehen wir, dass die Natur alternative Möglichkeiten nicht nachträglich erkundet. Sie erkundet sie vorher. Sie erkundet sie alle gleichzeitig. Ich möchte, dass du für einen Moment deinen Geist leerst und wirklich versuchst, mir zu folgen. Denn dies ist eines der bemerkenswertesten Merkmale der Quantenwelt. Lass mich ein Gedankenexperiment aufbauen. Du hast ein Teilchen, sagen wir ein Photon, ein Lichtteilchen. Du wirst es von Punkt A nach Punkt B schicken. Im klassischen Bild reißt das Photon in einer geraden Linie. Es nimmt den kürzesten Weg, schön und einfach. Das ist es, was Licht tut. Es nimmt die schnellste Route. Dies ist Fermats Prinzip. Und es ist seit Jahrhunderten bekannt. Aber in der Quantenmechanik geschieht etwas Merkwürdiges. Das Photon nimmt nicht einen einzigen Weg, es nimmt jeden Weg. Es geht in geraden Linien, ja. Aber es geht auch über gekrümmte Umwege. Es geht über Tokio. Es geht über die Andromeda-Galaxie. Es prallt von Wänden ab. Es macht Schleifen. Jeder erdenkliche Weg von A nach B wird erkundet. Nun könntest du sagen, das ist absurd. Wie kann es jeden Weg nehmen? Und ich würde dir sagen, ich stimme zu, es klingt absurd. Aber das ist, was die Mathematik sagt. Und die Mathematik stimmt mit jedem Experiment überein, das wir jemals dahingehend durchgeführt haben. Um noch präziser zu sein, denn ich möchte nicht, dass du denkst, ich rede Nonsens. Die Art, wie es funktioniert, ist folgende. Jeder Weg trägt etwas bei, das man eine Amplitude nennt. Es ist eine Zahl mit einer Richtung, wie ein kleiner Pfeil. Du kannst es dir vorstellen wie einen winzigen Uhrzeiger, der in eine bestimmte Richtung zeigt. Während das Photon entlang eines Weges reist, dreht sich dieser kleine Uhrzeiger. Die Geschwindigkeit der Drehung hängt von der Energie und dem Impuls des Photons ab. Nun, wenn du alle Pfeile von allen möglichen Wegen addierst, heben sich die meisten gegenseitig auf. Die Pfeile zeigen in gegensätzliche Richtungen und neutralisieren sich gegenseitig. Wenn ein Pfeil nach oben zeigt und ein anderer nach unten, addieren sie sich zu null. Wenn einer nach links zeigt und einer nach rechts, heben sie sich auf. Aber die Pfeile von Wegen, die nahe am klassischen, geraden Weg liegen, diese Pfeile neigen dazu, ungefähr in dieselbe Richtung zu zeigen. Sie addieren sich, sie verstärken sich. Warum? Weil Wege, die im Raum und in der Zeit nahe beieinander liegen, Uhrzeiger haben, die sich mit ähnlichen Raten drehen. Sie bleiben synchron, sie zeigen in dieselbe Richtung. Und wenn du sie addierst, bekommst du einen großen Pfeil. Wege, die weit vom klassischen Weg entfernt sind, die verrückten Wege, die andere Galaxien besuchen, deren Uhrzeiger drehen sich wild. Sie geraten völlig aus dem Takt, sie zeigen in jede Richtung. Und wenn du sie alle addierst, heben sie sich zu nichts auf. Der Nettoeffekt ist also, dass sich das Photon so verhält, als würde es überraschenderweise den geraden Weg nehmen. Aber dieses Verhalten entsteht daraus, dass jeder mögliche Weg erkundet wird und sie miteinander interferieren. Das ist das Pfadintegral, die Summe ihrer Geschichten. Ich habe viel Zeit damit verbracht, an dieser Formulierung zu arbeiten, denn ich finde, was ihr zugrunde liegt, bemerkenswert. Sie verdeutlicht, dass die Art und Weise, wie die Natur funktioniert, darin besteht, jede Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Sie dann mit passenden Gewichtungen addiert werden, um die endgültige Antwort zu erhalten. Eine Analogie, die helfen könnte: Stell dir vor, du versuchst, den tiefsten Punkt in einem Tal zu finden. Ein Weg ist, Analyse zu betreiben, zu finden, wo der Nullpunkt ist, Gleichungen zu lösen. Aber ein anderer ist dieser. Lass überall gleichzeitig Wasser frei und sieh, wo es sich sammelt. Wasser findet den tiefsten Punkt nicht durch Berechnung, sondern dadurch, dass es alle Möglichkeiten erkundet. Quantenmechanik ist in etwa genau so. Die Natur berechnet nicht den optimalen Weg und schickt dann das Teilchen entlang dieses Weges. Die Natur erkundet alle Wege gleichzeitig und lässt sie interferieren. Der optimale Weg entsteht aus der Interferenz. Dein Was-wäre-wenn-Gehirn macht etwas Ähnliches. Es erkundet Alternativen. Und obwohl die meisten dieser Alternativen sich aufheben, tragen sie dennoch dazu bei, wie du über die Gegenwart denkst. Sie formen dein Verständnis davon, was wichtig war, was Glück war, was verdient war. Jetzt ein konkretes Beispiel. Das Doppelspaltexperiment. Mein Lieblingsexperiment der gesamten Physik. Du hast eine Wand, in der sich zwei schmale Spalte befinden. Auf diese Wand werden Teilchen geschossen, eins nach dem anderen. Hinter der Wand befindet sich ein Schirm, der aufzeichnet, wo jedes Teilchen landet. Nun, wenn Teilchen wie kleine Kugeln wären, würdest du erwarten, zwei helle Streifen auf dem Schirm zu sehen. Jeweils einen hinter jedem Spalt. Das wäre, was du bekommen würdest, wenn du Bälle durch zwei Türen werfen würdest. Die Bälle würden durch die eine oder durch die andere Tür fliegen und du würdest zwei Haufen Bälle auf der anderen Seite sehen. Das ergäbe Sinn. Aber das ist nicht das, was mit Elektronen passiert. Das ist nicht das, was mit Photonen passiert. Stattdessen bekommst du ein Muster aus hellen und dunklen Streifen über den ganzen Schirm hinweg. Ein Interferenzmuster. Die Art von Muster, die du von Wellen bekommst, die durch zwei Löcher gehen und sich überlagern wie Wellen in einem Teich. Wenn du dir Wellen von zwei Steinen vorstellst, die in einen Teich fallen, weißt du, was ich meine. Wo ein Wellenberg auf einen anderen Wellenberg trifft, geht das Wasser besonders hoch. Wo ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, heben sie sich auf und das Wasser bleibt flach. Du bekommst ein Muster aus Erhebungen und Ebenen. Genau das sehen wir auf dem Schirm. Erhebungen und flache Stellen, helle Streifen und dunkle Streifen. Und hier das, was wirklich seltsam ist. Du kannst die Teilchen einzeln hindurchschicken. Du schickst ein Teilchen, wartest, schickst ein weiteres Teilchen, wartest wieder und so weiter. Jedes Teilchen geht allein durch den Aufbau. Es gibt nichts, womit es interferieren könnte. Lass mich das betonen. Wir senden keinen Strahl von Teilchen, wir senden sie einzeln. Jedes Elektron ist ein einzelner Reisender. Es hat den gesamten Aufbau für sich allein. Und doch baut sich mit der Zeit dasselbe Interferenzmuster Punkt für Punkt auf. Jedes Elektron landet irgendwo auf dem Schirm. Wenn du genügend Punkte sammelst, bilden sie dieses Muster. Das Muster, das wie Welleninterferenz aussieht. Jedes einzelne Teilchen, das allein hindurchgeht, weiß irgendwie von beiden Spalten. Es ist, als würde jedes Teilchen beide Wege erkunden, obwohl es nur ein Teilchen gibt. Und wenn du die Beiträge von beiden Wegen addierst, bekommst du Interferenz. Aber warte. Können wir nicht überprüfen, durch welchen Spalt das Teilchen gegangen ist? Können wir es nicht beobachten? Doch. Genau das können wir. Wir können einen Detektor nahe bei den Spalten platzieren, um zu sehen, welchen Weg das Teilchen nimmt. Wir können einen kleinen Sensor aufstellen, der uns sagt, dieses Teilchen ging durch den linken Spalt oder dieses ging durch den rechten Spalt. Und wenn wir das tun, verschwindet das Interferenzmuster. Wir bekommen das Zwei-Streifen-Muster, das klassische Muster, das Muster, das du von kleinen Kugeln erwarten würdest. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir nicht hinschauen, bekommen wir Welleninterferenz. Sobald wir hinschauen, bekommen wir Teilchenverhalten. Der Akt des Hinschauens, des Sammelns von Information darüber, welcher Weg genommen wurde, zerstört die Interferenz. Dies ist zutiefst obskur. Es ist, als würde das Universum eine Art Unbestimmtheit aufrechterhalten, eine Art Offenheit darüber, welcher Weg zu nehmen ist. Und diese Offenheit ist notwendig, damit Interferenz auftreten kann. Wenn du eine definitive Antwort auf die Was-wäre-wenn-Frage erzwingst, wenn du verlangst zu wissen, welchen Weg es wirklich genommen hat, kollabiert die Vielzahl der Möglichkeiten zu einer einzigen Geschichte. Lass mich einen Moment dabei verweilen, denn dies ist eines der tiefsten Rätsel in der gesamten Physik. Solange der Weg nicht bestimmt ist, solange wir nicht sagen können, durch welchen Spalt das Teilchen gegangen ist, verhält sich das Teilchen so, als wäre es durch beide Spalten gegangen. Die Möglichkeiten koexistieren, sie interferieren, sie erzeugen das Wellenmuster. Aber in dem Moment, in dem wir Information über den Weg sammeln, selbst nur im Prinzip, also selbst wenn wir die Anzeige des Detektors nicht tatsächlich anschauen, verschwindet die Interferenz. Das Wellenmuster wird zu einem Teilchenmuster. Es ist nicht so, dass der Akt des Beobachtens das Teilchen physisch stört. Selbst wenn er es täte, ist das nicht der wesentliche Punkt. Der wesentliche Punkt hat mit Information zu tun, mit Korrelation mit der Umwelt. Es gilt sehr vorsichtig zu sein mit dem, was das bedeutet oder was eben nicht. Denn es gibt das weit verbreitete Missverständnis, dass Bewusstsein irgendwie die Quantenmechanik beeinflusst. Dass der Geist des Beobachters etwas Magisches tut. Du wirst Leute Dinge sagen hören wie: Durch Bewusstsein kollabiert die Wellenfunktion. Du wirst hören, dass die Quantenmechanik beweist, dass wir in einer geistabhängigen Realität leben. Ich glaube das nicht. Die Mathematik weist nicht darauf hin. Worauf sie hinweist, ist Wechselwirkung, Messung, Korrelation mit der Umwelt. Das Hinschauen kann ganz profan von einer Maschine erledigt werden. Es kann von einem Geigerzähler erledigt werden, der klickt, wenn ein Teilchen vorbeigeht. Es kann von einer Fotoplatte erledigt werden. Es kann von jedem physikalischen System erledigt werden, das Information aufzeichnet. Tatsächlich kann es von einem Stein erledigt werden. Wenn der Stein zufällig an der richtigen Stelle ist, um das Teilchen unterschiedlich zu streuen, abhängig davon, welchen Weg es genommen hat. Der Stein hat kein Bewusstsein. Der Stein weiß nichts. Aber wenn der Zustand des Steins mit dem Weg des Teilchens korreliert wird, reicht das aus. Die Interferenz wird zerstört. Der Punkt ist nicht, dass Bewusstsein speziell ist. Der Punkt ist, dass Information speziell ist. Das Universum scheint seine Optionen offen zu halten, solange nirgendwo eine Aufzeichnung darüber existiert, welche Option zu nehmen ist. Sobald irgendwo eine Aufzeichnung existiert, kollabiert die Vielheit. Dies hängt mit einem Phänomen zusammen, das Dekohärenz genannt wird. Wenn ein Quantensystem mit seiner Umwelt interagiert, mit den Luftmolekülen, mit den Photonen, die umherspringen, mit allem, was es umgibt, dann wird die Umwelt mit diesem System verschränkt. Information über den Zustand des Systems sickert in die Umwelt. Und sobald diese Information dort draußen ist, verteilt über Milliarden von Luftmolekülen, ist die Quanteninterferenz effektiv zerstört. Die Umwelt misst dich, ob du willst oder nicht. Nun möchte ich ein Missverständnis ansprechen, das Menschen manchmal über den Aspekt des Zufalls haben. Sie denken, wenn etwas zufällig ist, dann ist es unerkennbar, unvorhersagbar, nutzlos. Das ist völlig falsch. Lass mich dir von einem Mann namens Blaise Pascal erzählen. Er war ein französischer Mathematiker im 17. Jahrhundert und er interessierte sich für Glücksspiele. Genauer gesagt wollte er verstehen, wie man die Einsätze in einem Glücksspiel aufteilt, das unterbrochen wird, bevor es beendet ist. Das mag wie ein triviales Problem klingen, aber es führte zur Geburt der Wahrscheinlichkeitstheorie. Pascal und sein Kollege Pierre de Fermat, die durch Briefwechsel zusammenarbeiteten, entwickelten den mathematischen Rahmen zur Analyse zufälliger Ereignisse. Und was sie erforschten war, dass Zufall Struktur hat. Tiefe, schöne Struktur. Betrachten wir ein einfaches Beispiel. Du wirfst eine Münze 10-mal. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, genau 5-mal Kopf zu bekommen? Man könnte annehmen, dass es je zur Hälfte Kopf oder Zahl sein sollte. Also sollten 5 Köpfe aus 10 Würfen sehr wahrscheinlich sein. Aber das ist nicht ganz richtig. Die Wahrscheinlichkeit für genau 5 Köpfe beträgt nur ungefähr 25%. Die meiste Zeit bekommst du 4 oder 6 oder eine andere Zahl. Aber wir können diese 25% exakt berechnen. Wir können genau vorhersagen, wie sich zufällige Sequenzen verteilen werden. Wir können zwar keinen einzelnen Wurf vorhersagen, wir können aber das statistische Muster mit perfekter Genauigkeit vorhersagen. Das gesamte Feld der Wahrscheinlichkeitstheorie dreht sich darum, Muster im Zufall zu finden. Statistik dreht sich darum, Signal aus Rauschen zu extrahieren. Thermodynamik dreht sich darum, was passiert, wenn du so viele zufällige Teile hast, dass ihr kollektives Verhalten vollkommen vorhersagbar wird. Nimm ein Gas in einer Kiste. Jedes Molekül prallt zufällig herum, stößt mit anderen Molekülen zusammen, ändert unvorhersagbar die Richtung. Jedes einzelne Molekül ist im Wesentlichen unmöglich zu verfolgen. Sein Weg ist hoffnungslos kompliziert. Es kollidiert Milliarden Male pro Sekunde. Jede Kollision schickt es in eine neue Richtung. Aber das Gas als Ganzes hat eine bestimmte Temperatur, einen bestimmten Druck, ein bestimmtes Volumen. Diese makroskopischen Eigenschaften entstehen aus dem Chaos mikroskopischer Zufälligkeit. Und wir können sie messen. Wir können sie vorhersagen. Wir können sie benutzen, um Motoren und Kühlschränke und Raketen zu entwerfen. Dies ist eine der wichtigsten Ideen der Physik. Mikroskopische Zufälligkeit kann makroskopische Ordnung erzeugen. Je mehr Teilchen du hast, desto vorhersagbarer wird das kollektive Verhalten. Wenn du eine Münze wirfst, kannst du Kopf oder Zahl bekommen, sehr unsicher. Wenn du 100 Münzen wirfst, wirst du mit überwältigender Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen ungefähr 40 und 60 Mal Kopf erhalten.
Das beinhaltet zwar immer noch eine relativ große Unsicherheit, aber schon deutlich weniger. Wenn du 1 Million Münzen wirfst, kannst du praktisch sicher sein, dass du irgendwas zwischen ungefähr 499.000 und 501.000 Mal Kopf erhalten wirst. Die prozentuale Abweichung von 50% wird kleiner und kleiner, je mehr Münzen du wirfst. Also erzeugt Zufall auf individueller Ebene Regelmäßigkeit auf aggregierter Ebene. Dies ist der Grund, warum Versicherungsgesellschaften Geld verdienen können, obwohl sie keine Ahnung haben, welche bestimmte Person einen Unfall haben wird. Sie kennen die Statistiken und die Statistiken sind stabil. Jetzt die Rückführung zu unserem Was-wäre-wenn-Gehirn. Warum fühlt sich das Nachdenken über Alternativen bedeutungsvoll an? Warum ist es nicht einfach müßige Spekulation? Ich habe viel darüber nachgedacht und ich denke, es liegt daran, dass unser Gehirn nach statistischer Methode arbeitet. Es versucht, ein Modell der Welt zu bauen. Und ein gutes Modell handelt nicht nur davon, was geschehen ist. Es handelt vom gesamten Raum dessen, was geschehen könnte. Die Alternativen zu verstehen, hilft dir, die Kontingenzen zu verstehen, die Fragilitäten, die robusten Merkmale deiner Situation. Wenn du einen Job bekommen hast und du denkst, was wäre, wenn ich diesen Job nicht bekommen hätte, dann stellst du wirklich mehrere Fragen zugleich. Wie viel meines Erfolges hing vom Glück ab? Wie viel hing von meinen konkreten Entscheidungen ab? Wofür sollte ich dankbar sein? Wofür kann ich mir selbst Anerkennung geben? Wie fragil war dieses Ergebnis? Hätte es leicht in die andere Richtung gehen können? Was sagt mir das über zukünftige Situationen, die ähnlich sein könnten? Das sind keine müßigen Fragen. Sie formen, wie du für die Zukunft planst. Sie formen, wie du dich auf andere Menschen beziehst. Sie formen, wie du dich selbst verstehst. Die eine Person, die denkt, sie habe vollständig durch eigene Verdienste Erfolg gehabt, wird sich sehr anders verhalten als eine Person, die die Rolle des Zufalls anerkennt. Die erste Person könnte arrogant sein, unsympathisch gegenüber denen, die scheitern und unvorbereitet auf Rückschläge sein. Die zweite Person könnte demütig sein, mitfühlend, anpassungsfähig. Beide Menschen erlebten dieselben Ereignisse. Aber ihr Verständnis des Raumes der Alternativen ist völlig verschieden. Und dieses Verständnis formt ihren Charakter, ihre Entscheidungen, ihr Leben. Hier noch eine andere Art, darüber nachzudenken. Eine Person, die niemals Alternativen in Betracht zieht, ist wie ein Physiker, der nur den einen Weg kennt, den ein Teilchen tatsächlich genommen hat. Ihm fehlt das Interferenzmuster. Ihm fehlt die Struktur, die erklärt, warum die Dinge so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. In der Quantenmechanik macht das tatsächliche Ergebnis nur Sinn im Kontext all der Ergebnisse, die nicht erzielt wurden. Die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem ganz spezifischen Punkt zu finden, hängt von all den Wegen ab, die dorthin hätten führen können und davon, wie sie miteinander interferieren. Ist es in unserem Leben nicht genauso? Die Bedeutung dessen, was passiert, hängt von dem ab, was nicht passiert ist. Die Bedeutung deiner Entscheidungen hängt von den Alternativen ab, die du nicht gewählt hast. Du kannst deine Geschichte nicht vollständig verstehen, ohne den sich verzweigenden Baum der Möglichkeiten, aus dem sie hervorgegangen ist. Jetzt möchte ich etwas erzählen, das mich lange Zeit verwirrt hat. Es hat mit der Richtung der Zeit zu tun. Die Gesetze der Physik auf mikroskopischer Ebene sind größtenteils zeitsymmetrisch. Wenn du einen Film von 2 Teilchen nehmen würdest, die kollidieren und voneinander abprallen und du würdest den Film rückwärts laufen lassen, würde er genau so Sinn ergeben. Er würde denselben Gesetzen gehorchen. Nimm Newtons Gleichungen. Es ist ihnen egal, in welche Richtung die Zeit fließt. Mit der Annahme des Wissens um Positionen und Geschwindigkeiten sämtlicher Teilchen zu einem beliebigen Zeitpunkt kannst du die Gleichungen vorwärts laufen lassen, um die Zukunft vorherzusagen, oder rückwärts, um die Vergangenheit zu rekonstruieren. Die Mathematik ist in beiden Richtungen identisch. Dasselbe gilt für die Quantenmechanik. Die grundlegende Gleichung, Die Schrödinger-Gleichung ist zeitsymmetrisch. Sie beschreibt, wie sich Quantenzustände entwickeln. Und sie funktioniert genauso gut rückwärts wie vorwärts. Aber unsere makroskopische Welt funktioniert nicht so. Eier zerbrechen, aber sie entzerbrechen nicht. Kaffee kühlt ab, aber er entkühlt nicht. Wir erinnern uns an die Vergangenheit, aber nicht an die Zukunft. Die Zeit hat eine Richtung. Woher kommt diese Richtung? Das hat Physiker lange Zeit verwirrt. Wenn die fundamentalen Gesetze nicht zwischen Vergangenheit und Zukunft unterscheiden, warum sieht die Welt, wenn wir nach vorne und wenn wir nach hinten schauen, so verschieden aus? Die Antwort hat mit Wahrscheinlichkeit zu tun, mit Zufälligkeit, mit der Tatsache, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, wie Dinge ungeordnet sein können, als geordnet. Lass mich ein konkretes Beispiel geben. Eier können in Millionen verschiedener Anordnungen von Eigelb- und Schalenfragmenten zerbrechen. Überall auf dem Boden verspritzt in unzähligen Mustern. Aber all diese zerbrochenen Eier stammen im Wesentlichen aus einer Konfiguration, dem intakten Ei. Es gibt im Wesentlichen eine Möglichkeit, wie ein Ei ganz sein kann. Und eine überwältigende Anzahl von Möglichkeiten, wie es zerbrechen wird. Von einem Zustand zu vielen Zuständen zu gehen, ist leicht. Es geschieht natürlich. Es ist nun mal einfach das, was Wahrscheinlichkeit vorhersagt. Wenn du mit einem seltenen, besonderen Zustand beginnst und zufällige Dinge geschehen lässt, wirst du in einem vielfältigen, generischen Zustand enden. Das ist einfach das Gesetz der großen Zahlen. Aber von vielen Zuständen zu einem Zustand zu gehen, erfordert eine wundersame Koordination aller Teile. Jedes Fragment müsste sich genau in die richtige Richtung bewegen, mit genau der richtigen Geschwindigkeit, um sich wieder zu einem makellosen Ei zusammenzusetzen. Das wäre nicht durch die Gesetze der Physik verboten, aber es ist astronomisch höchst unwahrscheinlich. Es ist nicht so, dass der rückwärtige Prozess gänzlich unmöglich ist. Es ist nur so, dass er astronomisch enorm unwahrscheinlich ist. Wenn du lange genug warten würdest, viel länger als es das Universum gibt, als das Universum alt ist, könnten zufällige Fluktuationen ein Ei wieder zusammensetzen. Aber du wirst es nicht geschehen sehen. Die Chancen sind in etwa wie 1 zu einer Zahl mit mehr Nullen, als es Atome im beobachtbaren Universum gibt. So definiert sich der Grund für den Zeitpfeil, warum unsere Was-wäre-wenns nur rückwärts gehen und nicht vorwärts aus der Wahrscheinlichkeit. Die Vergangenheit ist die eine Sache, die geschehen ist. Die Zukunft sind die vielen Dinge, die geschehen könnten. Die Frage unseres Gehirns nach dem Was wäre wenn ist eine Erkundung des Baumes der Möglichkeiten. Aber nur der Zweig, der tatsächlich trägt, ist Wirklichkeit geworden. Mit der gebotenen Sorgfalt gilt zu sagen, dass wir auch Was wäre wenn Fragen über die Zukunft stellen können und das auch tun. Wir stellen uns mögliche Szenarien vor. Wir sorgen uns. Wir planen. Aber es gibt eine Asymmetrie. Wenn du über die Zukunft nachdenkst, denkst du über echte Möglichkeiten nach, die noch nicht bestimmt sind. Wenn wir über die Vergangenheit nachdenken, denken wir über Möglichkeiten nach, die einmal real waren, aber jetzt geschlossen sind. Das Bedauern, das wir über vergangene Was-wäre-wenns empfinden, ist anders als die Angst, die wir über zukünftige Was-wäre-wenns empfinden. Und dieser Unterschied liegt in der Asymmetrie der Zeit selbst. Nun möchte ich etwas über Einsteins Unbehagen der quantenmechanischen Zufälligkeit gegenüber sagen. Natürlich verstand er die Experimente, er verstand die Mathematik. Sein Einwand war philosophisch, nicht technisch. Er glaubte, dass das Universum zu allen Zeiten eine vollständige Beschreibung haben müsste, dass die Zufälligkeit, die wir sehen, auf einige zugrunde liegende Variablen zurückzuführen sein müssten, die wir noch nicht entdeckt haben. Das ist eine respektable Position. Menschen haben sehr hart daran gearbeitet, solche Theorien verborgener Variablen zu finden. Und einige Versionen können einige der quantenmechanischen Vorhersagen reproduzieren. Einsteins Idee war, vielleicht hat jedes Teilchen irgendeine interne Eigenschaft, die bestimmt, was es tun wird, wenn es gemessen wird. Wir kennen diese Eigenschaft nicht, wir können sie nicht direkt messen, aber sie ist da, vermeintlich im Inneren des Teilchens sitzend wie eine verborgene Bedienungsanleitung. Die scheinbare Zufälligkeit ist nur unsere Unwissenheit über diese verborgenen Anweisungen. Das wäre wunderbar, wenn es wahr wäre. Es würde den Determinismus wiederherstellen. Es würde das Universum wieder zu einem Uhrwerk machen. Nur mit einigen Zahnrädern, die wir nicht sehen können. Aber hier ist das Problem. In den 1960er Jahren zeigte ein Physiker namens John Bell, dass jede Theorie verborgener Variablen, die versucht, Einsteins Intuitionen zu bewahren, eine sehr seltsame Eigenschaft haben muss. Sie muss nicht lokal sein. Information muss sich schneller als Licht bewegen, zumindest hinter den Kulissen. Ich werde erklären, was Bell fand. Er betrachtete eine Situation, in der zwei Teilchen zusammen in einem speziellen, korrelierten Zustand erzeugt werden. Sie fliegen in entgegengesetzte Richtungen, weit auseinander. Experimentierende messen sie. In der Quantenmechanik sind nun die Ergebnisse dieser Messungen auf eine merkwürdige Weise korreliert. Wenn ein Experimentierender ein bestimmtes Ergebnis erhält, ist es wahrscheinlicher, dass der andere Experimentierende ein verwandtes Ergebnis erhält, obwohl es keine Möglichkeit gibt, dass Information rechtzeitig zwischen ihnen übermittelt werden könnte. Bell zeigte nun, dass es Grenzen dafür gibt, wie stark diese Korrelationen sein können, wenn die Teilchen verborgene Anweisungen tragen, die bei ihrer Erzeugung festgelegt wurden. Die Korrelationen können nicht allzu stark sein, sie gehorchen bestimmten Ungleichungen, aber die Quantenmechanik zeigt, dass die Voraussage über eine begrenzte Bestimmung von Ungleichungen verletzt wird. Die Korrelationen können stärker sein, als es jede Theorie verborgener Variablen erlaubt. Experimente wurden immer wieder durchgeführt, mit zunehmender Präzision, mit immer weniger Schlupflöchern. Sie unterstützten konsistent die Quantenmechanik und verletzten die Grenzen, die lokal verborgene Variablen auferlegen würden. Also wenn du Einsteins Traum des zugrunde liegenden Determinismus beibehalten willst, musst du etwas anderes aufgeben, das ihm lieb war. Die Idee, dass Einflüsse sich nicht schneller als Licht ausbreiten können. Du kannst verborgene Variablen haben, aber sie müssen nicht lokal sein. Sie müssen eine sofortige Koordination über beliebige Entfernungen beinhalten. So sind die meisten Physiker zu dem Schluss gekommen, dass es einfacher ist, die Zufälligkeit als fundamental zu akzeptieren. Das Universum erkundet auf seiner tiefsten Ebene tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Hier sollte ich sagen, dass dies nach wie vor ein Bereich aktiver Forschung und Debatte ist. Es gibt Interpretationen der Quantenmechanik, die versuchen, irgendeine Form von Determinismus wiederherzustellen. Die Viele-Welten-Interpretation zum Beispiel besagt, dass sich alle Möglichkeiten in verschiedenen Zweigen eines sich aufspaltenden Universums entfalten. Das ist in einem gewissen Sinne deterministisch. Aber es ist eine seltsame Art von Determinismus, bei der jede Version von dir jedes mögliche Ergebnis erlebt. Es gibt auch Pilotwellentheorien, entwickelt von David Bohm und anderen, die den Determinismus wiederherstellen auf Kosten der Nichtlokalität. Die Teilchen haben so zu allen Zeiten bestimmte Positionen, geführt von einer Pilotwelle, die ihr Verhalten über den Raum hinweg sofort koordiniert. Das sind interessante Ideen und ich möchte sie nicht abtun, aber sie alle haben seltsame Merkmale, sie alle geben etwas auf, das sich intuitiv anfühlt. Die Wahl ist nicht zwischen Quantenseltsamkeit und komfortabler klassischer Physik. Sie ist zwischen verschiedenen Arten von Seltsamkeit. Meine eigene Sicht: Ich habe gelernt, die Ungewissheit zu akzeptieren, Schönheit darin zu finden, sie als ein Merkmal der Natur zu sehen, nicht als einen Defekt. Die Welt ist reicher, als wir uns vorgestellt haben, offener, voller Möglichkeiten. Das ist keine Tragödie, das ist ein Wunder. Nun möchte ich darüber sprechen, warum das für dich persönlich bedeutungsvoll ist. Du bestehst aus Atomen, Quantenatomen. Jede chemische Reaktion in deinem Körper, jeder elektrische Impuls in deinem Gehirn, jedes Photon, das in dein Auge eintritt, wird von der Quantenmechanik beherrscht. Die Zufälligkeit ist da. Sie perkuliert durch deine Biologie. Bedeutet das, dass unsere Gedanken zufällig sind? Bedeutet das, dass unsere Entscheidungen nur Quantenfluktuationen sind? Ich glaube das nicht. Zumindest nicht auf eine einfache Weise. Das Gehirn ist ein warmes, feuchtes System mit Milliarden von Neuronen. Die meisten Quanteneffekte definieren sich durch eine Mitteilung auf einer Skala heraus. Die Entscheidungen, die du triffst, balancieren typischerweise nicht auf einem einzelnen Quantenereignis, wie bei Schrödingers Katze. Aber der philosophische Punkt ist dieser: Du existierst in einem Universum, in dem echte Variabilität möglich ist, in dem die Zukunft nicht einfach ein Auslesen der Vergangenheit ist, in dem der Raum der Möglichkeiten riesig und real ist. Unsere Was-wäre-wenn-Gehirne sind darauf abgestimmt. Unser Gehirn tastet ständig den Raum der Alternativen ab. Es versucht, die Struktur der Möglichkeiten zu verstehen. Es versucht, sich in einer Welt zu orientieren, in der Dinge viele verschiedene Wege gehen können. Dies ist ein Merkmal, kein Fehler. Hier, warum ich denke, dass die Was-wäre-wenn-Funktion gut ist. Erstens, sie hilft dir zu lernen. Wenn du darüber nachdenkst, wie Dinge anders hätten sein können, betreibst du kontrafaktisches Denken. Du fragst, was war die Ursache? Was war der entscheidende Faktor? Das ist dieselbe Art von Denken, die Wissenschaftler betreiben. Wir beobachten nicht nur, was passiert ist, wir versuchen zu verstehen, welche Variablen eine Rolle gespielt haben. Denk darüber nach, wie Wissenschaftler Experimente durchführen. Sie verändern eine Variable, während sie andere konstant halten. Sie vergleichen, was passiert ist, mit dem, was passiert wäre, wenn sie eine andere Wahl getroffen hätten. Das ist kontrafaktisches Denken. Das ist Was-wäre-wenn-Denken, systematisch angewandt. Wenn du ein Gespräch in deinem Kopf wiederholst und denkst, was wäre, wenn ich etwas anderes gesagt hätte, dann machst du im Grunde genau das. Du versuchst, die kausale Struktur zu identifizieren. Du versuchst herauszufinden, welcher deiner Worte eine Rolle gespielt haben und welche nicht. Das ist wertvoll. So verbesserst du dich. Zweitens. Es hilft dir, dich vorzubereiten. Indem du dir Alternativen vorstellst, baust du ein robusteres Modell der Welt auf. Du kannst Bedrohungen antizipieren, für Eventualitäten planen, Chancen erkennen. Ein Geist, der nur eine Geschichte kennt, ist brüchig. Ein Geist, der viele mögliche Geschichten kennt, ist flexibel. Betrachte einen Schachspieler. Ein guter Schachspieler denkt nicht über die Züge nach, die er selbst machen wird. Nicht nur. Er denkt auch über die wahrscheinlichen Züge seines Gegners nach. Er erkundet die Zweige des Spielbaums. Er betrachtet Alternativen. Je mehr Alternativen er bewerten kann, desto besser sind seine Entscheidungen. Unser Was-wäre-wenn-Gehirn macht dasselbe in Bezug auf das Leben. Es erkundet den Spielbaum. Es kartiert den Raum der Möglichkeiten. Und diese Karte hilft dir, dich zu orientieren. Drittens, es hält dich demütig. Wenn du erkennst, wie viele Aspekte deines Lebens von Faktoren außerhalb deiner Kontrolle abhängig waren, von glücklichen Zufällen und zufälligen Begebenheiten, wirst du weniger arrogant bezüglich deiner Erfolge und weniger hart bezüglich der Misserfolge anderer sein. Du würdigst die Rolle des Glücks. Ich denke, das ist außerordentlich wichtig, um ein anständiger Mensch zu sein. Aber es gibt auch eine Gefahr. Das Was-wäre-wenn, dass der Was-wäre-wenn-Motor außer Kontrolle gerät. Du kannst in Schleifen stecken bleiben, immer wieder dieselben Szenarien abspielen, dich selbst mit Reue quälen, dir Katastrophen ausmalen, die weder passiert sind, noch jemals passieren werden. Ich habe Studierende das tun sehen. Ich habe es selbst getan. Du machst einen Fehler und dann spielst du ihn in deinem Kopf immer und immer wieder ab. Was wäre, wenn ich das nicht getan hätte? Was wäre, wenn ich klüger gewesen wäre? Schneller, besser. Diese Szenarien können sich unkontrolliert auswachsen. Die Reue wächst und nichts davon ändert irgendetwas. Das ist kein produktives Denken, das ist mentales Rauschen. Wie ein Motor, der sich dreht, ohne die Zahnräder einzukuppeln. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Erkunden von Alternativen, um daraus zu lernen, und dem Erkunden von Alternativen, um sich selbst zu bestrafen. Das erste ist nützlich, das zweite ist nur Leiden. Der Schlüssel ist, was wäre, wenn als Werkzeug zu benutzen und nicht von ihm benutzt zu werden. Zu erkennen, wann du echte Einsichten gewinnen kannst und wann du nur Angst erzeugst. Zu wissen, wann du die Alternativen loslassen und dich auf den tatsächlichen Weg konzentrieren musst, auf den du dich befindest. Wie ist dieser Unterschied zu erkennen? Ich denke, es läuft auf das Handeln hinaus. Wenn dein Was-wäre-wenn-Denken dich dazu bringt, in Zukunft etwas anders zu machen, ist es produktiv. Wenn es dich nur dazu bringt, dich in Bezug auf deine Vergangenheit schlecht zu fühlen, ohne irgendetwas zu verändern, ist es das nicht. Und bisweilen gilt es zu akzeptieren, dass nichts mehr zu ändern ist. Die Vergangenheit ist fest, die Aufzeichnung ist gemacht. Das Interferenzmuster ist zu einer einzigen Geschichte kollabiert. Du kannst sie analysieren, du kannst aus ihr lernen, aber du kannst sie nicht rückgängig machen. Die Natur verweilt nicht bei ihren variablen Möglichkeiten. Sobald das Teilchen auf dem Schirm landet, spielt das Interferenzmuster keine Rolle mehr. Es entstehen Tatsachen. Die Geschichte ist festgelegt. Das Universum bewegt sich weiter und das solltest du auch. Eine mir wichtige Anmerkung über den Zweifel. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Dinge nicht zu wissen. Ich habe ungefähre Antworten, mögliche Überzeugungen, verschiedene Grade von Gewissheit über verschiedene Dinge, aber ich bin mir über nichts absolut sicher. Und ich denke, das ist wunderbar. Ich denke, es ist viel interessanter zu leben, ohne zu wissen, als Antworten zu haben, die vielleicht falsch sind. Die Ungewissheit hält dich ehrlich, sie hält dich suchend, sie hält dich fragenstellend. Menschen fragen mich manchmal, stört es dich nicht, die Antworten nicht zu kennen? Macht es dich nicht ängstlich? Und ich sage ihnen, nein. Es macht mir keine Angst, in einem geheimnisvollen Universum verloren zu sein, ohne einen bestimmten Zweck, auf den hin es zu fassen ist. Das Nichtwissen ist Teil des Abenteuers. Wenn wir alles wüssten, was gäbe es dann noch zu entdecken? Das Vergnügen liegt im Herausfinden. Das Vergnügen liegt darin, dass sich Ungewissheit Stück für Stück auflöst, durch Anstrengung und Einfallsreichtum. Wenn uns die Antworten einfach gegeben würden, hätten wir nichts zu tun. Das ist, was Wissenschaft ausmacht. Kein profanes Ansammeln von Fakten. Es ist eine Methode des Zweifelns. Was wäre, wenn Fragen an das Universum zu richten und die gefundenen Antworten zu hinterfragen und zu überprüfen? Unser Gehirn tut das ganz natürlich. Es zweifelt, es fragt, es stellt sich Alternativen vor. Der Trick ist, diesen Impuls produktiv zu nutzen, die endlosen Was-wäre-wenns in Experimente zu verwandeln, in Tests, in Wissen. Und wenn du sie nicht oder nicht mehr testen kannst, wenn die Alternativen der Geschichte verloren sind, sie loszulassen. Frieden zu schließen mit Ungewissheit. Das Interferenzmuster deines tatsächlichen Lebens zu finden und diese obskure, unwahrscheinliche Schönheit zu würdigen. Noch ein Gedanke. Ich sagte zu Beginn, dass das Pfadintegral alle möglichen Wege betrachtet und sie addiert. Sogar die verrückten Wege. Sogar die Wege, die die Andromeda-Galaxie besuchen, auf dem Weg von deiner Veranda zu deinem Briefkasten. In gewissem Sinn tragen all diese Wege ihren Teil bei, auch wenn sich ihre Beiträge größtenteils aufheben. Der gerade Weg ist nicht getrennt vom Rest. Er entsteht aus dem Rest. Er ist die konstruktive Interferenz von Wegen, die im Konfigurationsraum nahe beieinander liegen. Vielleicht ist das Leben so. Vielleicht ist das Leben, das du gelebt hast, nicht getrennt von den Leben, die du hättest leben können. Vielleicht ist es die konstruktive Interferenz all der Entscheidungen, all der Möglichkeiten, die sich scheinbar zufällig verstärkt haben. Und vielleicht ist das der Grund, warum du immer wieder fragst, was wäre, wenn? Nicht, weil du deinem Leben entkommen willst, sondern weil du hintergründig spürst, dass dein Leben ein Muster im Raum aller Leben ist. Eine Welle, gemacht aus vielen überlappenden Wellen. Eine Geschichte entstanden aus der Summe aller Geschichten. Ich finde das einen schönen Gedanken. Nun habe ich eine ganze Weile gesprochen und möchte dich mit einer Frage zurücklassen, über die es sich meines Erachtens nachzudenken lohnt. Wenn das Universum wirklich alle Möglichkeiten auf der Quantenebene erkundet, wenn jede Alternative irgendeine Art von Realität in der Mathematik hat, was bedeutet das für dich ganz konkret? Manche Menschen finden das beunruhigend. Sie wollen, dass ihre Entscheidungen zählen. Sie wollen, dass ihr Leben einzigartig ist. Ich sehe keinen Widerspruch. Deine Entscheidungen zählen. Sie bestimmen, zu welchem Interferenzmuster du beiträgst. Dein Leben ist einzigartig. Die spezielle Summe von Amplituden, die dazu geführt hat, dass du jetzt hier bist, diese oder jene Gedanken denkend. Aber du bist eben nicht allein im Raum der Möglichkeiten. Du bist Teil eines gewaltigen Teppichs dessen, was sein könnte. Und dieser Teppich hat eine Struktur, eine Schönheit, eine mathematische Kohärenz, die wir gerade erst beginnen zu verstehen. Wenn du fragst, was wäre, wenn, berührst du diesen Teppich. Du tust, was die Natur tut. Du erkundest Alternativen. Du tastest nach dem Muster. Manche Menschen fragen mich, bedeutet das, dass wir aufhören sollten, nach Erklärungen zu suchen? Wenn Dinge fundamental zufällig sind, was ist der Sinn von Wissenschaft? Ich denke, das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Die Zufälligkeit ist kein Hindernis für Verständnis. Sie ist ein Teil dessen, was es zu verstehen gilt. Die Muster im Zufall, die Struktur der Wahrscheinlichkeiten, die Regeln des Würfelns. Das sind die tiefsten Gesetze der Natur. Diese Regeln zu finden, scheint mir der ganze Sinn. Wir verzagen nicht, weil das Wetter unvorhersagbar ist. Wir entwickeln Vorhersagen. Wir lernen durch Statistiken. Wir verstehen die Wahrscheinlichkeiten. Dasselbe gilt für die Quantenmechanik, für alles aus meiner Sicht. Ungewissheit ist nicht das Ende des Wissens, sie ist der Anfang. Denn Ungewissheit zu verstehen, bedeutet die Struktur dessen zu verstehen, was möglich ist. Und was möglich ist, ist viel reicher als das, was tatsächlich geschieht. Als ich ein junger Mann war, arbeitete ich an der Atombombe in Los Alamos. Es war die intensivste Zeit meines Lebens. Wir versuchten, das Unmögliche zu tun, ein Werkzeug zu bauen, von dem niemand sicher war, ob es funktionieren würde. Und wir taten es in einem Wettlauf gegen die Zeit. Es gab Momente, in denen ich mich fragte, was wäre, wenn wir keinen Erfolg haben? Was wäre, wenn die Deutschen vor uns am Ziel sind? Was wäre, wenn das Ganze ein Fehler ist? Die Was-wäre-wenns summten ständig herum. Aber wir verweilten nicht bei den Alternativen. Wir konzentrierten uns auf das Problem vor uns. Wir berechneten, wir experimentierten, wir überprüften unsere Antworten, wir taten unsere Arbeit. Die Was-wäre-wenns waren nützlich für Motivation, für Vorsicht, für Planung. Aber sie waren nicht nützlich, um uns mit Sorge zu lähmen. Wenn du eine Aufgabe hast, dann erledigst du diese Aufgabe. Das Universum wird über das Ergebnis entscheiden. Deine Rolle ist es, ihm deinen besten Versuch zu geben. Das ist es, was ich mein ganzes Leben lang versucht habe. Nicht alle Antworten zu haben, sondern mich mit den Fragen auseinanderzusetzen, neugierig zu sein, zu zweifeln, zu erkunden und dann weiterzugehen. Also das nächste Mal, wenn dein Gehirn nicht aufhört, was wäre, wenn zu fragen, erinnere dich daran. Du bist nicht kaputt. Du machst Physik. Ja, das Universum würfelt. Und du bist einer dieser Würfel.
Die Atome oder elementaren Teilchen bilden eine Welt der Möglichkeiten oder Potenziale, nicht nur eine Welt von Dingen oder Fakten. Werner Heisenberg.